Der Kinocast.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hey.
Hey.
Ich begrüße in Transsilvanien den Chris. Hallo Chris.
Hallo nach New Orleans an den Erik.
Ja, hey, hallo.
Hey.
Und warum wir diese Einleitung wählen, hängt mit dem Sneak Preview-Film der Woche zusammen. Das war der Film Renfield. Renfield ist der Diener von Dracula, aber dazu später mehr. Dann war ich nochmal im Kino mit meinem Kleinen, das war Pflichtprogramm, der neue Asterix-Film. Asterix und Obelix im Reich der Mitte läuft seit vergangener Woche auch neu an oder ist angelaufen im Kino. Was auch neu ist, nämlich im Streaming-Service, ist der Film Air, der große Wurf über Michael Jordan und wie das damals anfing mit Nike, die Kooperation. Das hatte mich der Chris darauf hingewiesen und dann haben wir das zufällig dann auch alle geguckt. Ja, dann habe ich noch einen Gaming-Tipp heute mal für Gamer. Ja, und für Gamer und Kinofans.
Gaming-Tipp für Gamer ist ja völlig wild.
Ich wollte eigentlich sagen, ein Gaming-Tipp für Kinofans, aber genau, ein Gaming-Tipp für Kinofans. Da hat gestern schon einer unserer geschätzten Hörer und der mir auf Twitter auch folgt, der Teral76, hat da sogar reingeschaltet, als ich das gestreamt habe. Denn ich habe gedacht, ach, wenn ich da jetzt ein neues Spiel teste, dann werfe ich gleich mal einen Stream an. Und hat zufällig eher reingeschaltet, hat schon geschrieben, so, das hören wir bestimmt dann im nächsten Kinocast. Jawohl, richtig geraten. Okay, fangen wir aber erstmal an mit Renfield. Ja, Renfield, da hatten wir irgendwann den Trailer schon mal besprochen gehabt und fanden den eigentlich ganz ansprechend, würde ich mal fast sagen. Oder da fanden wir sehr lustig und wollten ihn eigentlich ganz gerne sehen. Dass der natürlich dann auch mal in der Sneak Preview kommt, das war dann doch etwas überraschend, weil gefühlt ist ja das doch nicht so dieses typische mittlere oder untere Regal, was wir da in der Sneak Preview bekommen, sondern doch schon, ja, ein Film, der einige Erwartungen mit sich bringt. Vom Regisseur Chris McKay, der zum Beispiel den Lego-Movie gemacht hat, den Lego-Batman-Movie oder The Tomorrow War und ich weiß gar nicht, was er noch so gemacht hat. Das waren, glaube ich, so die bekanntesten. Und in Renfield spielt die Hauptrolle Nicholas Hoult, den man ja kennt zum Beispiel aus Warm Bodies oder aus anderen Filmen. Und Dracula spielt Nicolas Cage.
Nicolas fucking Cage.
Nicolas Cage, den wir zuletzt, wie ist der andere Film, wo er da diesen mit dem Mandalorianer hier, den ihr auch in der Sneak hattet, wo der da so einen Fan trifft, der ihn da, der aber so ein Krimineller ist. Ich komme gerade nicht drauf.
Sorry, jetzt hast du mich gerade kurz überfordert. Du meinst
natürlich
hier,
Massive Talent.
Massive Talent,
jawohl. Da hat er auch schon eine abgefahrene Rolle gespielt und ich glaube, nachdem Nicolas Cage zwischendrin, also er hatte ja mal gute Rollen, Oscar-nominierte Rollen und dann auch mal Action-Rollen, ich sag mal irgendwelchen Bruckheimer-Filmen wie The Rock oder sowas. Ja, und dann hat er relativ viele schlechte Entscheidungen getroffen, castingmäßig oder filmmäßig oder wurde vielleicht schlecht beraten. Und ich glaube, entweder hat er Dusel jetzt bei der Auswahl seiner Rollen, aber Massive Talent war schon mal der Hammer. Und selbst Mandy, dieser beinharte Horrorfilm, wo er da mitgespielt hat, den fand ich geil. Und jetzt als Dracula, ich würde fast sagen, Paraderolle. Also wenn das passt so wie Arsch auf Eimer, da diese Rolle, dieses etwas überzogene, leicht schwuchtelig angelegte, nenne ich es jetzt mal, ohne das despektierlich zu sagen, aber dieses, wie er das so anlegt, die Rolle, ne, so ein bisschen übertrieben und ach, das ist einfach so genial angelegt. Ja, und Awkwafina, ich glaube, so spricht sie sich aus, als Rebecca und auch die Nebenrollen waren richtig geil besetzt, viele, die ich noch nicht so kannte. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Kanntest du jemanden von den ganzen Nebendarstellern?
Ben Schwartz kannte ich auf jeden Fall noch.
Ah ja, doch, als Ted Lobo.
Ja, und die, ja, eine kam mir noch bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr woher. Das müsste ich nochmal überprüfen, aber ja, Ben Schwartz auf jeden Fall.
Worum geht's denn überhaupt? Also wir lernen erstmal, oder uns wird erstmal so Renfield vorgestellt, der in so einer Selbsthilfegruppe sitzt. Und in dieser Selbsthilfegruppe Sind so andere, die von irgendwelchen Vorgesetzten ziemlich unterjocht werden oder von irgendwelchen Freunden unterdrückt werden, also die in irgendwelchen toxischen Beziehungen sind, und er offenbart sich uns als Zuschauern dann auch eben, dass er in so einer toxischen Beziehung steckt, und wir erfahren dann, wie das in der Vergangenheit, wie das angefangen hat, so ein bisschen in Schwarz-Weiß rückblenden, wie das damals so war mit Dracula und so in der ersten Dracula-Film. Sehr schöne Hommage an solche Nosferatu-Filme und was es da nicht alles gab. Und erfahren wir dann eben, wie er Dracula, Graf Dracula, getroffen hat. Er war eigentlich Immobilienmakler, Immobilienspekulant, und wollte eigentlich mit Dracula ins Geschäft kommen für irgendwelchen Verkauf von Anwesen. Und er hat ihn dann quasi für sich vereinnahmt als Diener, der ihm Leichen oder Menschen zuführt, damit er sich da dran laben kann, und das eben nun schon seit vielen Jahren. Und ja, ist ein toxisches Verhältnis, weil er mag das auch irgendwie nicht mehr ganz so richtig, und gerade jetzt, wo sie in New Orleans mittlerweile gelandet sind, ständig müssen sie irgendwo umziehen, weil natürlich die Spur der Leichen, das fällt irgendwann auf, gerade in der modernen Welt. Es ist nicht mehr so wie früher, wenn dann einfach irgendwelche Leute im Wald verschwunden sind, hat man halt gesagt, ja Gott, die sind halt jetzt weg, sondern mittlerweile sucht man,
sind halt jetzt weg,
naja, wie war das früher? Also, obwohl es ist selbst, glaube ich, jetzt noch so, also mir hatte ein Kollege, der aus in Moskau geboren war, der dann schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, der hat gemeint, es ist sogar so, viele gehen in Moskau im Herbst zum Pilze suchen in die Wälder, und viele verlaufen sich dann und kommen einfach nicht wieder. Also das betrifft wohl jährlich irgendwie sehr viele Menschen. Das ist wohl ein Ding, so Pilze suchen macht man wohl sehr gerne, und aber die Wälder sind sehr dicht und alles, und naja. Ist wohl, glaube ich, auch jetzt noch so. Aber gut, ist schon ein Unterschied, wenn jetzt jemand verloren geht, mit den Möglichkeiten zu suchen, als, weiß nicht, im Mittelalter oder so. Oder? Wirst du mir doch zustimmen.
Ja, wow. Was ein Vergleich aber auch. Also,
naja, der okay. Vergleich wird ja hier gezogen im Film. Ja,
ja, okay.
Und deswegen müssen sie okay. immer umziehen und gehen immer in irgendwelche abandoned places. Und jetzt sind sie halt in New Orleans in irgendeinem alten, abgefuckten, ehemaligen Hospital. Und haben sich da so ein bisschen eingerichtet, und Renfield kommt halt irgendwie in diese Selbsthilfegruppe, und er offenbart sich da ja nicht, hört erstmal den anderen zu und stellt da so ein paar kryptische Fragen, wie die mit Sachen klargekommen sind, um da für sich selber ein paar Lehren draus zu ziehen mit seinem Leben. Und er trifft da noch ein paar Entscheidungen, sich da so ein bisschen loszusagen, sich eine Wohnung zu nehmen, das wird auch in so einer Montage. Und er verliebt sich sogar ein bisschen in so eine ganz taffe Polizistin, die in dem Gangstermilieu von New Orleans ermittelt. Da gibt es so ein paar ganz, ganz böse Buben, und die ermittelt da so, und die haben auch ein bisschen was auf dem Kerbholz. Die haben auch ihren Vater, glaube ich, umgebracht, und deswegen, ja, und ihre Schwester ist beim FBI, und die sitzen irgendwie alle im selben Haus da in New Orleans, und ja, sie ist denen aber echt hart auf dem Fersenbus. Die Polizei lässt die halt immer wieder frei, wenn sie aus dieser Mafia da jemanden hochnimmt, lässt sie immer wieder frei, weil da angeblich irgendwelche Beweise fehlen und alles, ne? Naja, und dann gibt es halt eine Überschneidung, nämlich, dass Renfield und sie sich dann irgendwann mal treffen, und als in dieser einen Kneipe die Mafia zuschlagen will und die Polizisten umbringen will, dann hilft er ihr, und so lernen die sich kennen. Und ja, dann ist halt die Mafia hinter Renfield her, weil die sagen, oh, da ist irgendwie so ein Player in Town, so ein neuer, der unsere Leute aufmischt. Und Dracula ist dann auch oft irgendwie auf der Suche nach Renfield, und der findet das nicht so gut, dass der sich hier quasi auf eigene Faust da ihm nicht mehr der Diener ist. Und Dracula heuert dann mehr oder weniger die Gangster an, um da ihn zu suchen. Und letzten Endes kämpft dann irgendwie gefühlt fast jeder gegen jeden. Und furiose Kampfszenen mit sehr viel Bloodshed.
Oh ja. Aber sehr cool choreografiert.
Ja,
also.
Definitiv, ja. Sehr viel Witz, Humor. Wir haben uns echt kaputt gelacht in dem Film. Das ist Wahnsinn. Also ein richtig geiler Sneak-Film, wenn der irgendwo das Sneak läuft. Und hat so ein bisschen auch so diesen Humor von Warm Bodies, wo ja Nicholas Hoult ein Zombie ist, der versucht so ein bisschen sein Leben in den Griff zu bekommen und mit diesem Dasein irgendwie klarzukommen. Ja. Richtig lustig. Auch geiler Soundtrack.
In dem ja, Film. Soundtrack auch richtig gut. Also es war komplett alles super aufeinander abgestimmt. Also auch die Chemie zwischen Nicolas Holt und Nicolas Cage fand ich sehr geil. Aber weil halt, ja, Nicolas Cage einfach mal wieder absolut genial schauspielert. Es ist so herrlich, den als Dracula zu sehen. Ich habe ja gelesen, dass er die Rolle als Dracula unbedingt mal machen wollte und unbedingt mal spielen wollte. Es war einer seiner großen Wünsche. Und das hat jetzt mal funktioniert und in so einer Art und Weise. Und auch das, wie gesagt, fand ich echt cool. Einfach gut gemacht, gut animiert, auch mit den Zähnen und alles. So herrlich abgehoben, so ein bisschen so. Teilweise aus der Zeit gefallen. Und ach, das war einfach ein Riesenspaß. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Ja, definitiv. Also für den Sneak auch. Extrem top. Also das ist eigentlich so das, was das Sneak-Publikum sehen will. So abgefahrene Filme, die aber richtig Spaß machen und wo man vielleicht so ein bisschen was schon gehört hat, vielleicht einen Trailer gesehen hat und denkt so, ja, könnte gut werden und dann schaut man den an und der ist auch tatsächlich ganz gut und ja, genau so muss es eigentlich sein. Also nicht irgendwelche verkopften, irgendwie, ich denke da an diesen Film da in Kroatien, in diesem Luxushotel da, den wir letztens erst hatten. Ah, nee, sowas nicht unbedingt. Und was haben sie hier? Naja, ich habe gerade hier noch ein paar Sachen gelesen zu dem Film hier. Also gibt es auch sehr viel, was man da IMDb noch nachlesen kann. Trivia zu dem Film, wie der entstanden ist, was da alles drumherum passiert ist. Und Mann. Echt ein guter Film. Bin gespannt, wenn der dann, ich glaube, der startet am 25. Das ist quasi jetzt bei den Kinostarts, werden wir den mit erwähnen. Und der hat schon heftige Konkurrenz, gerade aktuell. Also ich hoffe mal, dass so ein paar Horrorfans sich diesen Film dann auch anschauen. Wir machen ganz heiß Werbung dafür, für diesen Film, weil der lohnt sich. Der lohnt
sich. Großartiges Ding.
Ja. Von mir, 8 Punkte. Ich hatte so einen Spaß. Ich habe den gefeiert, den Film. Ich werde mir den auf Blu-ray holen, dann werde ich immer noch mal gucken.
Von mir gibt es 7,5. So ein bisschen Abzug, weil manches dann doch zu überdreht war, aber ansonsten einfach großartig.
Das mochte ich gerade, das Überdrehte. Ja. Ich hatte auch so eine...
Aber ist ja ein Top-Film. Also,
ja, ich mag auch die Art, wie da so rangegangen wird an die Dracula-Figur. Ich meine, Dracula hat so ein bisschen auch so von seiner Gruseligkeit verloren. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, da finde ich die so ein Dracula, da habe ich Tanz der Vampire gesehen, was ja eigentlich auch eine Komödie ist. Ne? Habe ich trotzdem total Angst gehabt dann im Dunkeln.
Man muss übrigens sagen, er kam nicht überall ganz gut an.
Definitiv. Hat in der IMDb auch eher eine durchschnittliche Wertung. Aber man darf nicht vergessen, der startet ja auch erst noch. Das heißt, die Wertung, die da jetzt drin ist, ist vielfach von Kritikern. Und die sind ja da, gehen ja da eher auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive ran. Ich meine, ich hätte vielleicht auch ein paar Sachen anders gemacht, ein paar Drehbuchentscheidungen anders getroffen, aber ja, trotzdem schon ein sehr runder, cooler Film und mit Kultpotenzial auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall, ja. Definitiv. Mal wieder. Nicolas Cage mal wieder mit Kultpotenzial. Kann man nicht anders sagen.
Okay. Dann werfen wir doch mal einen Blick, was übermorgen, wir nehmen nämlich heute schon am Samstag auf, weil ich morgen was vorhab, was übermorgen in der Sneak kommen könnte.
Das wäre dann die Sneak Nummer 1165, so gut, wenn man Zahlen lesen kann. Zeit für was Neues.
Ja, ich habe da getippt Insidious The Red Door, denn ich glaube, das ist so eine Art Reboot oder eine Neustart der Serie. Ja. Ja, könnte passen. Zeit für was Neues. Ist so eine Art Neustart der Serie. Dann der Martin, der auch schon ein paar Mal richtig lag, hat Spider-Man Across the Spider-Verse getippt. Das wäre natürlich extrem geil, wenn der kommen würde.
Das wäre der Hammer, ja.
Ich mochte ja den vorhergehenden, wie hieß der? Spider-Verse oder Into the Spider-Verse hieß der, genau.
Into the Spider-Verse.
Ja, den mochte ich sehr von der Art her, wie es gedreht war.
Ich aber auch, ja.
Ich weiß nicht, ob das
animiert war.
Zeit für was Neues, weiß ich nicht. Gab es ja schon. Es gab ja schon Into the Spider-Verse. Wenn der getippt worden wäre, hätte ich gedacht, okay, das passt, weil das ist was Neues. Aber jetzt ist ja jetzt nicht mehr so neu. Aber gut, vielleicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn der kommt, anstatt im Horrorfilm.
Wir werden sehen.
So, wir sind immer noch im Bereich Kino. Kino. Und Ich war am Donnerstag, am Männertag natürlich, mit, waren wir zwei Männer, also mein Sohn und ich,
ja.
Im Kino, in den Innenstadtkinos, habe ich extra vorher gefragt, ob die offen haben und da hieß ja klar und da lief tatsächlich Asterix in mehreren Vorstellungen direkt hintereinander, irgendwie 13 Uhr, 15 Uhr, 20, ganz komische Zeit, 15 Uhr, 20 und dann irgendwie 17 Uhr und 20 Uhr und dann, und die erste wollten wir nicht gleich, weil da war ja Mittagessen und so. Und dann aber 15.20 Uhr sind wir dann gleich rein. War relativ gut gefüllt auch, trotz der komischen Zeit für so einen Film. Und ja, worum geht's? Ist ja mittlerweile der fünfte Film von Asterix, wie mein Sohn sagen würde, mit echten Menschen. Denn, also es ist kein animierter Film. Mittlerweile, es gab ja auch einen 3D-animierten Film, es gab ja 2D-Animationen, also diese typischen comichaften Filme. Und dann gab es ja die Filme mit echten Menschen. Und das ist jetzt der fünfte davon. Zum ersten Mal nicht mit diesem typischen Team, was sie sonst so hatten. Auch die Schauspieler haben sich geändert. Der Schauspieler, der den Asterix gespielt, nämlich Guillaume Canet, der hat auch selber Regie geführt und hat auch einen Writer's Credit für das Drehbuch. Der hat zum Beispiel Filme gedreht wie Liebe mich, wenn du dich traust. Den hat man, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man den Sneak hat. Den habe ich auf jeden Fall gesehen. Wenn, dann war das sowieso noch in meiner Sneak in Gera oder so, weil der schon ein bisschen älter ist.
Der hatten wir, glaube ich, nicht bei uns. Nee. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Er müsste lange her sein. Ich glaube, der war irgendwie Mitte der 2000er oder so. Jedenfalls, ja, war mir jetzt, hätte ich jetzt, wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen für so einen Asterix-Film. Aber, wie ich jetzt auch in einigen Interviews im französischen Fernsehen gesehen habe, der hat wohl ein sehr großes Fable dafür. Und für Asterix, aber wer nicht, also wer ein bisschen französisches Blut hat, ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, ach, Asterix kann ich nichts mit anfangen. Also worum geht's denn überhaupt? Also bei Asterix, es spielt natürlich wieder in dem kleinen gallischen Dorf, was allen Angreifern Widerstand leistet, bla bla bla, ihr kennt das ja. Da kommt eines Tages eine Kutsche an aus einem fernen Land. Und in der Kutsche ist ein Mann mit offensichtlich gefärbten Haaren. Er hat eigentlich schwarze Haare, aber hat auch übelst einen Bart, schwarzen Bart und hat aber gefärbte blonde Haare mit Zöpfchen und so, wie es halt die Geier so tragen. Hat auch so einen gallischen Helm auf und hat aber in der Kutsche drin zwei Chinesinnen. Einmal die Leibwächterin und einmal die Tochter der Kaiserin von China. Und Asterix und der Kutscher, die kennen sich anscheinend. Oder er sagt zu denen, ja, wir kennen uns doch. Mir war der jetzt nicht ganz so geläufig, aber ich habe ihn tatsächlich gefunden in einem der Comics. Die Wege haben sich tatsächlich mal gekreuzt. Also es ist ein mit arabischem Hintergrund, sage ich mal so. Und wir erfahren dann, er hat sich die Haare blond gefärbt, um gallisch zu wirken. Denn er hat mit seiner arabischen Familie in China ein Geschäft, ein Ladengeschäft, wo sie sagen, sie verkaufen gallische Ware, also französisches Parfüm und so weiter, ist natürlich alles ein bisschen fake und so. Er sagt, das ist alles echt und so. Also man kennt das, ne? Diese Läden. Und und es gab dann so ein bisschen Tohuwabohu, denn die Kaiserin von diesem chinesischen Land, wir erfahren auch, es gibt da irgendwie 5 oder 6 chinesische Länder, die jeweils eigene Könige und Königinnen haben. Und von dem einen Land wurde eben diese Kaiserin gefangen genommen und die Tochter musste fliehen oder konnte fliehen. Und der Bösewicht, die auf der Suche nach der Tochter ist, der möchte sie nämlich gern heiraten, damit er dort auf den Thron kommt. Und der hat deswegen die Mutter gefangen gehalten, um eben die Tochter zu erpressen, da sich zu zeigen. Und ja, der Kutscher bringt sie nach Gallien in das Dorf und bittet dort um Hilfe. Das ist natürlich der nächste Weg von China quer durch sonst was alles. Ne? Also die Kutsche kommt auch an mit Pfeilen durchsiebt und alles, weil sie natürlich auf dem Weg so viel erlebt haben. Ja, dann macht sich Asterix und Obelix, die machen sich natürlich dann auf den Weg nach China, um dort zu helfen. Gleichzeitig hat aber Julius Caesar einen kleinen Beef mit seiner Ehefrau alias Cleopatra. Sie sagt so, oh, du bist überhaupt nicht bekannt, sie haben einen kleinen Ehestreit und alles so und sie will, sie hat eine Affäre mit irgendwie ihrem Fitnesslehrer und sagt, ja, du bist überhaupt in der restlichen Welt sowieso nicht bekannt und dich kennt da keiner und dann kommt bei ihm der eine Typ, der eben diese Tochter der Kaiserin heiraten will, er kommt an und bittet um militärische Hilfe bei der ganzen Geschichte, kommt zu ihm und sagt, ja, dich kennt ja keiner in China, aber Cleopatra ist dort sehr gut bekannt. Dann kommt er auf die Idee, ja, er könnte doch nach China gehen, um dort sich auch ein bisschen bekannter zu machen, damit er auch bei Cleopatra wieder der Herr im Hause ist und die Sandalen anhat. Und ja, man hört es schon so ein bisschen raus. Während viele der Asterix-Comics eine, ich sag mal so, zwar keine absolut korrekte historische Vorlage haben, aber zumindest mal ja, nicht völlig einen Quatsch erzählen, erzählt dieser Film völlig einen Quatsch, weil, ja, also Cäsar war nie in China, ganz klar, und da über die Seidenstraße oder irgendwie da irgendwelche Leute von China nach Gallien mitten durch alles durch, das ist natürlich auch Riesenquatsch, dient halt nur als Vehikel dafür, dass unsere Helden eben mal dorthin fahren können. Und wie wir alle wissen, der chinesische Kinomarkt ist natürlich auch nicht zu verachten. Hatte ich am Anfang gleich so das Gefühl, dachte ich, ah, okay, jetzt wollen sie ein bisschen so in den chinesischen Markt rein mit dieser Abenteuergeschichte. Aber es ist dann doch relativ charmant gemacht und man hat sich auch, gerade wenn sie dann in China sind, die Kampfszenen, die sind schon sehr toll gemacht. Also das ist wieder dieses, man kennt das ja so, diese chinesische Art, Filme zu drehen oder die asiatische Art, wenn dann so Leute durch die Gegend fliegen und ja, du weißt, was ich meine, oder? Wenn, bist du noch da?
Nein. Nur völlig in Panik, dreimal auf den falschen Knopf gedrückt, das Mikro wieder zu entmuten. ja, klar, weiß ich, was du meinst.
Also die Kampfszenen waren schon echt schön gemacht. Es waren noch ein paar schöne Witze drin, natürlich, was man aus dem Trailer schon kennt, die Cameo-Auftritte von Zlatan Ibrahimovic, wobei ich mich frage, warum Zlatan in einem französischen Film? Hätte man nicht irgendwie Thierry Henry nehmen können oder Zidane oder sowas? Ja, okay, aber Zlatan bringt noch einen gewissen Fame mit auf der ganzen Welt, ist klar. Aber Zidane vielleicht auch, ich weiß nicht. Naja, aber auch sehr viele Cameo-Darsteller muss man ein bisschen in der französischen Kultur stecken. Ich hatte mal hier einen, ich glaube, ich hatte den auf unsere Kinocast-Songs-Playliste gesetzt, Aurel San, ein Künstler, der in Frankreich extrem gefragt ist, den aber im Ausland, glaube ich, noch niemand so richtig kennt. Der spielt eine Rolle als Kapitän, den sie anheuern, weil sie wählen den Weg so übers Mittelmeer und, dann übers Indische Meer dann, genau. Und da heuern sie dann so einen Kapitän an, das ist so ein bisschen fast so eine Szene wie diese Bar, wo sie hier bei Star Wars, wo sie Han Solo aufreisen mit einem abgefuckten Millennium Falcon, so ungefähr ist das hier auch, wenn sie da so einen Kapitän aufreisen. Ja, schöne Verarschung auch von anderen Filmen drin. Insgesamt, ja, ich glaube bei den Realfilmen, ich weiß nicht, ob der für mich jetzt so ein wahnsinnig hohes nochmal Sehpotenzial hat. Zumal der auch mit fast 2 Stunden, also irgendwie 111 Minuten, geht er schon sehr lang. Was so als Kinderfilm, oder für die Zielgruppe selbst, ein bisschen schwierig ist, finde ich. Weil er hatte auch zwischendrin so ein paar Szenen, da ist ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen, waren so ein paar Füller-Szenen drin. Weil wir sehen dann halt auch, weil die nehmen alle unterschiedliche Wege. Asterix und Obelix, die wählen halt den Weg übers Meer und Cäsar wählt halt den Weg über Land und da erleben sie natürlich alle was. Da hätte man durchaus ein bisschen was einkürzen können, dass ein bisschen knackiger wird, der Film. Ansonsten so darstellermäßig ist das natürlich auch top, ne? Mit Vincent Cassel als Cäsar und Marion Cotillard als Cleopatra, wobei da mir Monica Bellucci doch etwas besser gefallen hat. Zlatan und ja, dann die vielen Cameo-Auftritte von französischen Stars oder Sternchen, nenne ich es jetzt mal, weil da habe ich auch nicht alle erkannt, aber die ich erkannt habe, habe ich mich gefreut und es ist halt immer so. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt dann ankommt, wer die alle nicht kennt, denkt so, ja, netter französischer Film, Asterix und Obelix. Also von mir, auch wegen dem ganzen Erlebnis und na, ich gebe mal 7 Punkte. Ja, 7.
Ja, ist doch okay.
7 Punkte, ja. Für Asterix-Fans kann man sich durchaus angucken. In der IMDb liegt er bei 4,8 von 10, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil so durchschnittlicher Film ist der nicht, sondern da hat schon viel Schauwerte drin und hat viel Spaß gemacht und muss ja auch die Zielgruppe mit bedenken. Die Kinder hatten alle Riesenspaß. Mein kleiner Sohn, der erzählt immer noch davon. Die hatten gestern Fußballtraining zum Freitag und heute haben sie Match und da hat er gestern schon allen erzählt, ihr müsst da reingehen und so. Nicht nur wegen Zlatan und so. Ja, also ja. Macht Spaß. So, mal gucken, was noch so anläuft im Kino und was die offiziellen Charts der Innenstadtkinos Stuttgart so sagen. Da bin ich echt gespannt.
Kinocharts und Neustarts.
Die offiziellen Charts der Innenstadtkinos Stuttgart. Auf Platz 5, Bo is Afraid.
Auf Platz 4, The Whale.
Ja, Oscar prämiert. Habe ich tatsächlich, ja, ich zucke noch, ob ich da ins Kino gehe, aber ich glaube, der kommt dann bald im Heimkino. Ich habe schon irgend sowas gehört, dass dann irgendwie Apple TV den sich gesichert hat. Platz 3 immer noch Super Mario und da wird es vielleicht für Asterix dann ein bisschen schwer dann in der nächsten Woche. Ich bin gespannt.
Platz Nummer 2, Book Club Part 2, also Book Club 2.
Und Platz 1, natürlich immer noch Guardians of the Galaxy. Da habe ich tatsächlich gestern, ich hatte ja gestern Brückentag frei und so, da habe ich mal gezuckt, ob ich hier mal bei uns in Kornwestheim in das Kino mal gehe. Ich hatte so ein bisschen Zeit, dachte ich, ah, jetzt könnte ich eigentlich Guardians gucken oder so. Da habe ich dann doch gedacht, nee. Okay, was startet denn so Neues in den Kinos in Deutschland?
Deutschen Kinos. Ja. Am 25. Mai 2023 startet neu Ariel, die Meerjungfrau.
Regie Rob Marshall. Ich weiß nicht. Was denkst du da? Du bist ja eher so. Du bist ja eher so Fan von solchen Geschichten da mit viel Gesang und so. Und was denkst du da?
Ach, also Ariel ist schon eine schöne Geschichte. Und jetzt halt dadurch, dass wir ja alles mit Menschen machen, finde ich es eigentlich nur logisch oder halt, also diese Realverfilmungen, das ist jetzt halt gerade diese Zeit. Die haben ja mal gesagt, so, sie wollen alle Disney-Klassiker auch für andere Generationen machen. Und ich bin halt die Generation hier mit dem ganzen Zeichentrick-Gezöns noch, ohne die große Animation, wo das dann erst langsam angefangen hat mit den Disney Animation Studios und sowas. Jetzt ist halt, ja, Ariel die Meerjungfrau mit echten Menschen. Und mein Gott, ist ja, für mich ist es okay, weil.
Hast du den Trailer gesehen?
Ja, aber es soll ja jeder Mensch sein Dings sein oder jeder seinen Geschmack dann haben. Und wenn du dann auch wirklich beides bedienen kannst, wer weiß, was in 25 Jahren dann für eine Fassung rauskommt. Da kommt wahrscheinlich Ariel die Meerjungfrau als Virtual Reality Show ins Kino. Keine Ahnung, man wird es sehen. Aber Geschichte ist bekannt. Ariel verkauft ihre Stimme, um Mensch zu werden, weil sie möchte so gerne Mensch sein und daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte und dann der Kampf um das alles und ja, wer Ariel die Meerjungfrau nicht kennt, also unbedingt anschauen als Animationsfilm auf jeden Fall und der Rest.
Die ist hübsch und kann nicht reden. Das ist ja okay, nee, ich sag jetzt nichts.
Ja, jetzt dünnes Eis, Erik, glaube ich. Ganz, ganz dünnes Eis gerade, ey. Eieiei. Oh. Beschwerden bitte an unsere Beschwerde-E-Mail. Ja. Und zwar beschwerde@kinocast.net.
Genau, die geht direkt in den Spam-Ordner. Ja, nee, ich frage nur deswegen, weil ich hatte bei dem Trailer dasselbe Gefühl, was ich damals bei dem Cats-Trailer hatte. Deswegen frage ich nur, ob du es genauso siehst.
Ja, aber Cats war halt ein absolut Panne. Also da kann,
ja, für mich wirkte der Trailer genauso. Nur der Trailer. Also es kann sein, dass der Film total gut ist, aber es ist eh nicht mein Ding, war der Cats auch nicht. Und die Animationen sahen irgendwie weird aus und die Story war nicht so richtig. Es hat sich nicht so schön angefühlt wie viele Disney-Produktionen, wo du schon den Trailer siehst, denkst, oh, ach ey, so schön oder so. Weißt du, wie ich meine? Das hatte ich halt hier nicht, sondern bin mir da nicht sicher, was da draus wird. Naja, es startet auch noch Renfield. Den haben wir ja wärmstens empfohlen. Das heißt, wenn ihr mit den Kids nicht in Ariel gehen wollt, dann geht. Nee, Spaß beiseite, das ist für Erwachsene. Also kein Quatsch. Also da fliegen Körperteile und so, aber echt spaßig.
Dann startet noch Und dann kam Dad, das ist keine YouPorn-Produktion, US-amerikanische Komödie mit Robert De Niro, der als exzentrischer Familienvater den Familienausbruch seines Sohnes mit dessen Schwiegereltern aufmischt.
Ich dachte, das ist die Fortsetzung von Und dann kam Polly, aber nee, da wahrscheinlich nicht, haben sie nur im Deutschen versucht.
Ja, auch kein Porno,
genauso ich Mama Ante Portas hat nichts mit Loriots Papa Ante Portas zu tun. Ja, sondern ist, glaube ich, eine französische Komödie oder sowas.
Ja, das ist halt ein deutscher Titel drüber gestülpt.
Sebastian, oder wahrscheinlich Sebastian, wird auch gespielt von Sebastian Maniscalco.
Sebastian.
Wird von seiner Verlobten Ellie ermutigt, seinen eingewanderten Friseurvater Salvo, gespielt von Robert, ach nee, das war gerade falscher Film, sorry. Das war gerade, und dann kam Dad, ich habe mich verklickt. Okay, also nee, dann sind wir, während ihre Wohnung renoviert wird, sieht sich die schon ältere Jacqueline, die Jacqueline, dazu gezwungen, bei der ältesten Tochter Carole und ihrem Schwiegersohn für eine Zeit lang einzuziehen. Okay, na, sowas kann nicht gut gehen.
Okay. All the Beauty and the Bloodshed startet ebenfalls. Emotionaler und intim. Oh nee, ist eine Doku, ich nehme alles zurück. Boah, gleich weg. Schmutz.
Ja, da geht's auch Machine. Um die, na, warte mal kurz, da geht's auch um die Sackler-Familie. Hat man ja diese coole, diese richtig gut gemachte, ich glaube Apple TV Plus Serie war das, ne? Über diese Pharma-Skandal mit dem alten Batman-Darsteller, wo ich jetzt auch nicht drauf komme. Oh, ich hätte vielleicht mal einen Kaffee trinken sollen.
Ja, vielleicht. Also, The Machine startet noch, ein Actionfilm. Actionkomödie basierend auf den realen Abenteuern von Bert Kreischer und seiner erfolgreichen gleichnamigen Stand-Up-Nummer.
Mit Mark Hamill. Hast du nicht vorgelesen?
Stand da nicht dran.
Hier, bei Filmstart. Steht auch da. Bert Kreischer, ja, Mark Hamill.
Im Trailer ist auch Mark Hamill.
Wow. Cool. Als er eines Tages samt seines Vaters, gespielt von Mark Hamill, von Russen entführt wird, steht sein Leben auf dem Kopf. Okay. Hey, das wär ein geiler Sneak-Film, oder?
Ja. Würde ich auch feiern.
Warte mal, ist da irgendwas mit Neues? Holt ihn jetzt 20 Jahre unerwartet ein. Okay. Na, ich habe schon einen Tipp abgegeben. Vielleicht mag jemand anders das noch tippen. Terroir, eine genussvolle Reise in die Welt des Weins. Ist das eine Doku? Ja, das ist eine Doku.
Fisch im Fell wahrscheinlich auch, oder?
Fisch im Fell, nee, ist ein Drama / Abenteuer. Regie, Dean Benzin.
Dean Benzin.
Sechs Jugendliche haben sich mit einer abgelegenen Hütte im Wald ihren eigenen kleinen Treffpunkt geschaffen. Doch nach einem Brand ist der Unterschlupf völlig zerstört. Die Katastrophe hat auch was Gutes. Sie legt eine Zeitkapsel frei, die geheimnisvolle Koordinaten enthält. Die Freunde wollen herausfinden, was sich hinter diesen verbirgt, und machen sich gegen den Willen der Eltern auf dem Weg in die Südtiroler Berge. Auf die Freunde erwartet eine abenteuerliche Reise, die die Freundschaft und das Vertrauen der Gruppe auf die Probe stellt.
Ah, ich habe auch noch ein Drama im Angebot mit Valeria is Getting Married. Oh. Valeria Dasha Dvoronovic, eine junge Ukrainerin, reist nach Israel, um ihren zukünftigen Ehemann Etan Yakov Sada Daniel zu treffen, den sie über das Internet kennengelernt hat. Dort angekommen schließt sich die ersten Tage ihrer Schwester Christina Lena Freifeld an, die bereits seit einiger Zeit in Israel lebt und ihren eigenen Mann Michael oder Michael Avraham Shalom Levi durch ähnliche Umstände kennengelernt hat. Christina ist glücklich mit ihrem neuen Leben und wünscht sich das Gleiche für ihre Schwester. Als Valeria und Eitan allerdings zum ersten Mal aufeinandertreffen, kommen Christina allerdings Zweifel, ob er der Richtige für ihre Schwester ist. Was? Okay. Also die lernen sich übers Internet kennen und beschließen zu heiraten. Finde ich geil, ja. Das hat auf jeden Fall Zukunft.
Ist quasi wie diese Serie auf Sat.1 hier, wo die gleich sofort heiraten immer und dann begleitet die Kamera dann die Leute irgendwie, ohne dass sie sich kennen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ah, verrückt. Naja, das war's dann mit den Neustarts. Ich glaube, da sind ja auch, es laufen ja auch noch ein paar Top-Filme. Ich glaube, da mag jetzt niemand so richtig was entgegensetzen. Und ja, mal schauen. Pickt euch was raus, was euch so gefällt. Mal gucken, was neu bei Netflix ist. Ist da was Cooles dabei? Nicht wirklich. Zwar jede Menge, aber meistens so neue Staffeln. Aber wir haben ja noch was gesehen im Heimkino.
Heimkino.
Chris, möchtest du mal R, der große Wurf, vorstellen?
Er, der lief im Kino vor kurzem noch und für mich etwas überraschend war der dann schon jetzt relativ schnell bei Amazon Prime erhältlich. Air, im Originaltitel Air, auf Deutsch Air, der große Wurf.
Natürlich.
Ja, Filmdrama von Ben Affleck mit Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis und ein paar anderen, Gustav Skarsgård und solche Sachen. Chris Tucker, Marlon Wayans, wie sie alle heißen, spielen alle mit. Und es geht tatsächlich ganz, ganz kurz und knackig gesagt, geht es darum, wie Nike es in den 80er Jahren, ich glaube, was war das, 84, 87, irgendwie darum, den Dreh rum, geschafft hat, dass man einen Exklusivdeal mit Michael Jordan erreicht und das quasi die Geburtsstunde auch der Air Jordans war. Die Air Jordan Schuhe, die bis heute einen unglaublichen Absatzmarkt haben. Das ist, haben wir so ganz kurz gesagt, worum es in dem Film geht. Vor allem, weil man hat das Ende jetzt quasi auch schon mit verraten, oder?
Ja gut, das weiß man ja dann quasi bei solchen, in Anführungszeichen, Biopics, ja.
Ja, also ganz konkret geht es darum, Nike steht in den 80er Jahren kurz davor, seine Basketballsparte zuzumachen, eben weil Converse komplett enteilt ist und Adidas auch voll die Kultmarke schon da ist und ja, Nike zwar noch so, ja, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz sie davon von den Sportkleidungsunternehmen da
die sind. Die waren im Laufen, ja, sehr, sehr
gut. Ja, sie waren hauptsächlich im Laufen mit drin. Und ja, da ist eben dieses, okay, wie geht's weiter mit der Basketballsparte? Machen wir sie zu oder wie oder was? Und dann kommt eben Sonny Vaccaro heißt er, der hier eigentlich geholt wurde, um auch so ein bisschen outside the box zu denken und auch so ein bisschen die Talente zu holen. Und der erkennt dann, was in Michael Jordan, was viele noch nicht so ganz erkannt haben. Also klar war er als Draftpick dabei und ja, manche haben gesagt, ja, aber ich ist zu klein. Die anderen haben gesagt, ja, so ein bisschen Vorbehalte. Es gibt auch so ein Meeting mit den ganzen, wo die ganzen Draftpicks dran stehen. Für mich als einer, der in den 90er Jahren noch NBA und sowas echt verfolgt hat,
oh, war ich natürlich. Ich auch.
Ein paar Namen dabei, ja, wo ich schon gedacht habe, so, ja. Oh ja, weil hier so John Stockton, Charles Barkley und
ja,
so.
Ja.
Also, wo ich auch schon gedacht habe, so, ganz, ganz cool. Und ja, er macht sich dann eben drauf. Also Sonny macht sich dann eben auf, weil er sich das so komplett in den Kopf gesetzt hat, hier Michael Jordan unter Vertrag zu bekommen und kämpft dagegen ganz, ganz viele Widerstände, aber setzt damit auch gleichzeitig das um, was so ein bisschen die, die Vorgabe der Firma ist. Das ist doch so ein Grundsatz, so Unternehmensgrundsatz mit Break the Rules. Und genau das probiert er dann und kommt dann in sehr spannende Gespräche mit Dolores, also mit Dolores, der Mutter von Michael Jordan. Und manches kommt anders dann doch, als man denkt. Ich meine, wie gesagt, das Ergebnis ist klar, aber der Kampf, den da Sonny Vaccaro beschreitet, der ist schon sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, Erik, hast du Air Jordans zu Hause?
Ja, ich glaube, fast jeder hat welche, oder?
Also, ja, ich glaube nicht jeder.
Meine Tochter nicht. Ich glaube jetzt mittlerweile bei den Kids, da sind eher so Vans und Converse sind auch wieder gefragt und solche Geschichten.
Geh mal in die Schuhläden und frag nach den neuen Jordans. Da ist schon.
Ja, ne, immer noch. Also aus meiner empirischen Beobachtung von meinen Kids, die sind jetzt nicht so heiß da drauf. Also, hängt wahrscheinlich auch immer mit von der Peer Group ab oder so. Aber ja, das ist schon, also ja, gerade so die Basketballschuhe, als das damals so richtig auch in den Massenmarkt dann reingeschwappt ist, das war schon der Wahnsinn in den 90ern, als man dann auch welche kaufen konnte. Da gab es ja auch noch ganz viel mehr Marken dann, die plötzlich welche hatten. So BK gab es noch, British Knights hatte ich zum Beispiel mal, die fand ich auch geil. Die waren echt gut und ja, also die Schuhe, das ist schon ein Wahnsinn. Ist auch, ich finde das hier bei dem Film, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, ne? Und als du gesagt hast, den gibt's, den Film, habe ich, ja, ich klicke da mal rein und dann hat mich wirklich der Film von der ersten Minute an gehabt, weil das, ich mag das so, wenn ich einfach da sitze und ich sehe einfach, da hat jemand wirklich sich vom Editing her überlegt, genau was er tut und wie er einen in den Film reinsaugt und sowas.
Das, wie er dich in die Zeitzone reinsaugt.
Ja, genau. Vor allem. So diesen Geschmack, diesen Flavor von der Zeit, ja, diesen Taste. Also du konntest da richtig nochmal fühlen, ja. Es wurden so Aufnahmen gezeigt von damals, wie das war. Aber vom Editing her so perfekt gemacht und geschnitten, dass es nicht langweilig war, sondern dass es total komplett geil war. Es sah vom Look her passend aus und ich wusste erst gar nicht, oder es war mir irgendwie entfallen, dass ja Ben Affleck hier Regie geführt hat. Ich mag ja auch so die Art, wie er Regie führt, so bei Gone Baby Gone oder The Town oder Argo Fuck Yourself und so. Herrlich. Ich mag das von der Art her, wie es inszeniert ist, und der hatte mich wirklich von der ersten Minute mit der Musik, mit dem Editing, und ich war dann drin und dann waren die Darsteller so geil und wie es alles so sich angefühlt hat, so die 80er, das hat wirklich 80er in jeder Pore geschrien, das ganze Ding. Und auch wie Ben Affleck sich nicht so schade ist mit irgendwelchen 80er Jogginganzügen und so.
Ja.
Ach, das ist so herrlich, 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 herrlich. Bis hin zu Frisuren oder irgendwelchen Gadgets oder irgendwelchen Piepern, und dann muss man zum Telefon gehen und anrufen. Ach, das ist so geil.
Ja, sehr, sehr cool. Also wie gesagt, die Zeit war, glaube ich, richtig. Wie du sagst, es zieht dich am Anfang direkt rein. Du weißt, was Sache ist. Du weißt, wo du dich befindest. Und dann komplett konsequent das durchgezogen mit allem, mit dem Sprech, mit dem Aussehen und alles. Richtig, richtig cool gemacht einfach. Richtig schöne Geschichte. Und halt starke Schauspieler.
Ah, ja, also. Darsteller, jetzt Ben Affleck und Matt Damon wieder zusammen zu sehen. Seit Good Will Hunting waren die nicht mehr zusammen.
Doch.
Ja? In einem,
klar.
Zum Beispiel?
Moment.
Waren sie bei Dogma dabei eigentlich, beide?
Dogma, ja klar. Ja. Aber da gab es noch andere.
Ja, okay. Ja,
ich suchte welche raus.
Aber das war für mich so das Highlight damals, Good Will Hunting. Und wo sie auch, das war ja quasi der Durchbruch für beide. Und deswegen, ich mag die schon beide gerne. Mit Damon ja sowieso, der ist ja in meinem
aktuellen... Waren sie nicht hier Dinge? Hier waren doch auch bei Jay und Silent Bob, beim Reboot waren sie auch dabei.
Ja gut, den ganzen Kevin Smith, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ich meine mal in Anführungszeichen. Ja. Ja, gut.
Wie selektiv kann man sein?
Ja, ich meine jetzt so in anderen Filmen, ja, irgendwie gehören die für mich dazu, zu der ganzen Posse um Kevin Smith, ja. Aber ich habe jetzt überlegt, ob die noch woanders mal zusammen... Ah, egal. Ja, war schon geil, auch mit hier. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie er hieß. Also gut, Jason Bateman da als der Chef von der Abteilung. Aber Chris Tucker, genau, Chris Tucker, bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Ja, Chris Tucker da, richtig geile Rolle. Und was ich auch gut fand, weil ich habe, glaube ich, damals, als sie den produziert haben, habe ich gehört, dass Michael Jordan da nicht mitspielt, obwohl er hat ja bei Space Jam hat er ja auch mitgespielt selber, und da hätte ich eigentlich gedacht, ja, wenn so ein Film über ihn drehen, würde er schon mal mitspielen, und er hat da nicht mitgespielt, und das fand ich in der Nachbetrachtung auch richtig gut, dass jetzt nicht quasi die Star Power von Michael Jordan diesen Film so ein bisschen überlagert, sondern dass er quasi, wenn er irgendwie zu sehen ist, siehst du ihn nie direkt, da steht immer jemand davor und so, das fand ich auch filmisch gut gelöst, dass er zwar doch irgendwie da ist, aber doch irgendwie nicht, ne? Und richtig, richtig cool gemacht, auch diese Markenentwicklung, wie sie da drauf kommen und wie sie das alles darstellen, und auch die Competitors hier, die Wettbewerber dann hier mit Adidas, wenn sie irgendwie da bei denen auftauchen, wie die das, ach, herrlich, sehr, sehr, sehr schön.
Und absolut, ja, doch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, damals waren auch gefühlt die Firmen auch, ja, noch ein bisschen mutiger. Ich mag das auch, wenn so Leute in entscheidenden Positionen auch in der Lage sind, Chancen zu erkennen und die dann auch fördern und durchziehen. Heutzutage bei den Firmen, bei uns ja auch, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wird sehr, sehr stark auf Sicherheit bedacht. Ja, also ja, nichts riskieren, sondern wirklich auf Nummer sicher gehen. Alles von Anfang an bis Ende durchplanen, wie läuft was und so. Ja, kein bisschen Risiko. Da darf nicht so viel Risiko auch für die Investoren oder für potenzielle Börsengeschichten oder so. Da darf kein Risiko drin sein. Du darfst nichts im Portfolio haben, was da irgendwie, wo du dir irgendwie was reintrittst oder so. Sondern ja, und das war halt in den 80ern oder speziell hier bei solchen American Dream Geschichten, da wurden halt Leute mal, die sind halt mal mutig gewesen, die haben halt mal viel auf eine Karte gesetzt und haben halt damit Erfolg gehabt. Okay, es gibt wahrscheinlich, das ist 1% und es gibt wahrscheinlich 99% von welchen, die dadurch richtig abgestürzt sind und von denen du jetzt überhaupt nichts mehr hörst, wahrscheinlich. deswegen ist es wahrscheinlich durchaus gerechtfertigt, da auch Risikomanagement an den Tag zu legen. Aber es ist halt für mich immer wieder schön zu sehen, wenn Leute an was glauben, was durchziehen und das dann Erfolg hat. Ich mag so diese Geschichten, wie auch bei Rocky oder eine Ahnung, so American Dream Geschichten, die verfangen bei mir immer irgendwie. Ja, echt geil. Der Film, super geil. Und
ja, absolut.
Ich glaube, im Kino, wenn wir den hätten in der Sneak oder so, wäre sehr schön gewesen. Ja. Weiß gar nicht, was hatte
ich. Ja, wäre auch im Kino, also so im regulären cool gewesen. Aber ich bleib dabei. Also ein cooler Film, den man auf jeden Fall zu Hause gucken kann.
Wie sah es denn eigentlich aus hier mit dem Boxoffice? Weil wenn das jetzt schon im Heimkino erscheint, wie lief denn der Film im Boxoffice? Eher der große Wurf, was hat man hier? Total Einnahmen 51 Millionen. Ja, in den USA. Lief der überhaupt in Deutschland?
Weiß der lief, ich habe auf jeden Fall lief ich der. Ich habe
nicht so
Werbung. Der. Ach, ich habe Werbung
dafür. Nee, ich meine, wenn der in den USA nur 51 Millionen eingespielt hat, dann wird er wahrscheinlich im Rest der Welt. Ach, hier, worldwide, hier steht es. 88 Millionen. Okay. Aber der wird bestimmt ein bisschen was gekostet haben. Ah, ja. Was steht hier? Domestic Opening. Okay.
Aber sehr viel Werbung für Nike, deswegen.
Ja, wobei natürlich die alten Produkte dann. Aber war ja auch, ich sag mal, eher so unsere Generation war ja auch viel Nike-Werbung durch durch Back to the Future. Ja, da war ja auch die Nike-Schuhe drin im zweiten Teil. Die kannst du ja dann auch irgendwann mal kaufen, ne?
Ja, richtig, aber du.
Ja. Ja, na dann. Ja. Also von mir auf jeden Fall 9 Punkte. Ich hatte sehr viel Freude an dem Film. Er hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in jeder Szene. Da gab es jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, oh, was war das jetzt oder so. Sondern gut gespielt, gut gedreht, top Drehbuch, gutes Editing, tolle Musik. 9 Punkte auf jeden Fall von mir.
Ja, tatsächlich. Also ich weiß noch, in unserer Gruppe stand, oh mein Gott, ich liebe diesen Film.
Ja, genau.
Deswegen, ja, ich habe ihn bei 8 Punkten, weil ich fand ihn auch großartig und hat Spaß gemacht. Und auch da wieder komplette Anschauempfehlung. Das ist das zweite Mal jetzt heute von mir.
Genau.
Unbedingt angucken.
Auf Apple TV Plus.
Nein, auf Amazon Prime.
Auf Amazon Prime, genau, richtig, habe ich ja gesagt. Das andere A. Genau, Amazon Prime. Da könnt ihr den gucken. Also Amazon Prime haben ja, glaube ich, noch mehr Leute als Apple TV Plus. Deswegen wegen dem kostenlosen Versand und so. Wobei ich sagen muss, der kostenlose Versand und der schnelle Versand, den es mal gab,
es ist ein bisschen
eingeschlafen. Also wenn ich jetzt Amazon Prime bestelle, kriege ich es genauso schnell wie früher ohne Prime. Ich möchte nicht mehr, ich glaube, wenn ich ohne Prime bestelle, mittlerweile dauert es eigentlich genauso lang. Und ich habe jetzt ein paar Mal den Fall gehabt, dass Sachen nicht angekommen sind. Einfach verloren.
Ja, das haben wir jetzt gerade aktuell auch. Mhm. Richtig schön mit so Babyfläschchen. Was sehr, sehr spannend ist. Vor allem dann kommt so, ja, sie können das stornieren, wenn du studieren willst. Heißt, nee, das kann man nicht zurückgeben. Ja, fuck off. Also ganz ehrlich, Amazon, was ist los mit euch?
Du musst dann ein paar Tage warten. Dann ging das bei mir.
Ja, haben wir. Nein, das geht nicht, weil das sind ja Hygieneartikel.
Ach so, nee, du musst dann über den Chat musst sagen, ich habe es nicht bekommen und dann stornieren die das. Ja, das hatte ich auch schon. Das geht ganz problemlos eigentlich, ja. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch ein bisschen was zum Thema Serien, auch wenn ich keine Serie zu besprechen habe.
Serien.
Zum einen eine kleine Serien-News, die mich sehr gefreut hat. Und zwar gibt es eine 11. Staffel von Futurama. Tatsächlich. Und die kommt ab dem 24.07. Ich habe leider vergessen, auf welchem Streaming-Service, aber hey, ihr habt alle Google und es ist noch ein bisschen Zeit bis Juli. Und wir haben auch noch ein paar Sendungen bis dahin. Das werden wir euch bis dahin noch mitteilen. Und wir werfen mal einen Blick in die deutschen Charts und so, was da gerade so angesagt ist bei den Streaming-Services, wenn ich hier endlich mal, ach so, das ist unter Germany hier. Bei den Filmen ist in Deutschland The Mother Platz 1 und Faithfully Yours auf Platz 2. Und Top 10 Shows in Deutschland auf Netflix: Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Aha. MacGregor Forever auf Platz 4. Habe ich schon den Trailer gesehen. Ja. Disney, Top 10. Was denkst du, welcher Film? Ganz neu erschienen.
Peter Pan.
Ant-Man und in the Wendy. West, Quantumania.
Ah, okay. Ant-Man, ja.
Und bei den Shows immer noch Grey's Anatomy. Ist da irgendwas Neues dabei? Nichts unbedingt Neues. Ja, Amazon haben wir gerade genannt. Platz 1 gerade Air. Platz 2 ist Fall. Ja, habe ich tatsächlich in meiner Twitter-Bubble gesehen, haben einige geguckt. Waren sogar manche begeistert von dem Film. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. und bei den Serien ist Platz 1 Citadel. Den hatte ich ja auch gesehen. Oh, fällt mir ein, Paramount Plus Top 1 Serie ist Tulsa King, den muss ich weiterschauen.
Das muss ich noch zu Ende schauen, ja, richtig.
Und was haben wir? Amazon Top 10 in Germany, The Old Way. Okay, krass. Was startet an neuen Serien? Sagen wir mal ab heute oder ab 19. Mai machen wir mal, weil da sind einige neue dabei. Last Light auf Prime Video, Muted auf Netflix. Und Primo auf Freevee. am 20. Mai, ab heute, The Good Bad Mother auf Netflix. Nie gehört.
Die gute, schlechte Mutter.
Ja, was haben wir noch? German Genius auf Warner TV. Rain Dogs auf Sky Comedy. White House Plumbers auf Sky Atlantic. Ah, genau, den besprechen wir irgendwann bei Fortsetzung folgt, habe ich gesehen. Ich glaube, den musste Kate gucken. Die vertritt mich ja beim nächsten Mal wieder. was ist das hier? Disney Plus, Neustart. American Born Chinese. Was haben wir hier noch? Platonic auf Apple TV Plus. Ja, das war's mit den Neustarts für diese Woche. Oder, 25. Mai ist auch noch mit in der nächsten Woche. Da startet auf Netflix noch FUBAR. Also Fucked Up Beyond Any Repair heißt das, glaube ich, die Abkürzung. Wenn ich mich da richtig erinnere. Handelt sich um eine Spionageserie von Nick Santora. Okay, der hat ja mal gute Sachen entwickelt. Für die zentralen Hauptrollen wurden Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro gecastet. Achtteilige Staffel. Okay? Vormerken, glaube ich. Also das gucke ich. FUBA ist meins. Ja, das war's soweit. Savage River noch auf Paramount Plus, was auch immer das ist. Okay, das war's mit dem Serienthema. Dann habe ich noch ein Gaming-Thema heute.
Games.
Hattest du mal geguckt, was das für ein Spiel ist, als ich das eingetragen habe?
Noch
oder?
Nicht, nein, noch nicht.
Ich hatte das irgendwie gesehen gehabt, weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo hatte ich das.
The Film Studio Tycoon.
Genau.
Oder Pornos drehen.
Movie House, The Film Studio Tycoon ist ein kleines Indie-Game. Geht es nichts weiter darum, eine kleine Aufbausimulation, mehr oder weniger, wo man selber Filme drehen kann. Also man bekommt am Anfang so ein kleines abgefucktes Filmstudio und kann erstmal so Kurzfilme drehen, muss erstmal eine also ich spiele es auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung ist grauenhaft, da stimmt teilweise, wenn da irgendwie so Fensterchen aufgehen, wo irgendwas drinsteht, dann passt teilweise der Text nicht da rein oder sowas und das, ja, deswegen habe ich auf Englisch umgeschaltet. Da stimmt alles ganz genau. Ihr kriegt ein Paket, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Es läuft doch mit Amazon, es läuft. Jedenfalls kann man da bei Movie House, Movie House, The Film Studio Tycoon, genau, ist halt wie diese typischen Tycoon-Spiele, wo man erstmal klein anfängt und sich dann langsam so hocharbeitet und man kann am Anfang erstmal Kurzfilme drehen in bestimmten Kategorien und die Schriftstellerin, die einem die Drehbücher schreibt, man kann die auch so auf Trainings schicken, dass sie besser wird und man kann seinen Regisseur anheuern oder seine Regisseurin und muss halt sehen, dass die auch ein bisschen Trainings bekommen, damit sie besser werden. Und die werden dann auch besser, je mehr sie von irgendwas drehen. Man hat dann eine Möglichkeit, auch eine Crew anzuheuern, die dann zum Beispiel auch Filmprops baut, also so Ausstattungsgegenstände für die Filmdrehs. Oder man kann auch Location-Scouting machen, dass man auch mal draußen was drehen kann. Und es muss natürlich auch alles ein bisschen zusammenpassen. Das heißt, wenn man jetzt einen Horrorfilm dreht, wo man den Villain, also den Bösewicht, wo das ein durchgeknallter Killer ist und weiß nicht, wo dann der Gute ist, dann irgendwie der Teen Hero oder sowas, das kann man natürlich nicht gerade in einem Courthouse oder sowas spielen lassen, sondern muss da halt schon irgendwie eine abgelegene Hütte im Wald nehmen oder so. Es muss halt alles zusammenpassen. Dann kann man noch zusätzlich so ein bisschen Bass erzeugen, indem man seinen Film auf ein Festival schickt und da auch ein bisschen, ja, du willst irgendwas sagen?
Ja, ich will was sagen, weil du kannst dieses komplett pushen, dieses Spiel, wenn du sagst, ey, man kann auch Pornos drehen.
Da nee, kann man leider nicht. Also kann man nicht.
Wenn du
also
jetzt gesagt hättest, hey, man kann da Pornos drehen, das glaubst du, was los wäre. Die Leute würden das kaufen ohne Ende.
Ja, ich bin ja nicht der Verkäufer von dem Spiel. Ich sage nur, worum es da geht. Ja, man kann da Science Fiction. Also ich habe noch nicht alle Kategorien freigeschaltet, die man drehen kann. Ich habe, glaube ich, Horror, Action, Superhelden und so weiter. Und dann kann man natürlich auch Locations und Props dafür anfertigen und so. Ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen in der Horror-Ecke, da läuft es ganz gut. Habe ich auch gute Props, irgendwelche coolen Messer und irgendwelche Witchboards und so weiter habe ich da gebaut. Und ja, habe jetzt mittlerweile auch, kann ich schon größere Filme drehen. Also ich habe auch mittlerweile schon echt so ein paar Milliarden angehäuft durch Filmverkäufe. Man kann dann seinen Film auch distributen, also den quasi in den Verleih verkaufen oder anteilig, dass man die Rechte noch behält und sagt, okay, ich verkaufe dir nur die Theatrical Rights, also nur die Kinorechte. ich spiele es halt auf Englisch, ne? Und ja. Dass man nur Anteile erstmal bekommt. Man kann bei anderen Studios später investieren und es ist halt schön, wie sich es immer weiter entfaltet bei mir. Ich mag das sehr. Und das Ganze fängt auch so ein bisschen in den 80er Jahren an, dass man auch so am Anfang noch reine Filme hat, also die wirklich nur auf Film entstehen und später kann man dann auch zum Beispiel auf Video distributieren und so. Das habe ich aber auch noch nicht freigeschaltet. Und echt ein ganz cooles Spiel. Es kostet ja nur irgendwie 8 Euro oder so. Und warte mal, ich gucke mal live. 8,79 Euro ist gerade runtergesetzt von 10,99 Euro. Ich werde es mal mit verlinken. Weil für 8,79 Euro, wer sich ein bisschen mit Filmen auskennt, aktuell ist gerade ein bisschen, weil ich bin, kann jetzt mittlerweile schon größere Filme drehen. Ich habe jetzt schon mehrere Writer, mehrere Directors, die Parallelfilme drehen und so weiter. Ist schon ganz schönes Gehassel immer hin und her und was die so wollen und Casting und alles. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen, wenn ich ein größeres Filmstudio habe, dann ein bisschen, dass mir ein paar Sachen vielleicht abgenommen werden. Mal schauen. Aber für so ein kleines Indie-Game, für 8 Euro noch was, kann man nicht viel verkehrt machen. Und das ist auch für Steam Deck, glaube ich. Und da kann man schön unterwegs ein bisschen spielen. Macht Spaß. Empfehlung von mir.
Jo.
Das mit verlinken. Dann sind wir schon bei den Musiktipps für unsere Playlist. Da ist es.
Music.
Was packst du denn drauf?
Ich pack drauf ein Cover heute mal. Und zwar von Bryant Roses, heißt der gute Mann. Basket Case, vielleicht kennst du den Song Basket
Green,
Case.
Green Day, oder?
Ja, genau. Und einfach mal reinhören, ist eine richtig coole Country-Version.
Okay. Ich wollte gerade fragen, ist es Country oder ist es Ska oder ist es Trip-Hop? Wir wissen ja, nee, was Country. Mit Ska, ne?
Ja, ja.
Renfield. Ach ja, von mir, ich pack mal wegen Asterix und Obelix packe ich mal Dario G, Carnaval de Paris drauf. Und dann sind wir schon durch für die Sendung für heute. Lasst uns einen Kommentar da auf kinocast.net. Empfehlt uns allen weiter. Gebt uns überall Likes auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört. Und sagt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.